Jesus, der Weg zum Vater. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Sprich zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Glaubensbekenntnis antworten und ich bete es laut und ihr betet es.
Ja, Herr, so begegne uns durch dein Wort. Dass es unser Herz berührt, dass es uns trifft, ermutigt, ermahnt, tröstet. Hab Dank dafür. Amen. Ihr Lieben, was für eine Zeit. Ja? Eigentlich haben wir das ja alles schon durch im Frühjahr, aber irgendwie ist es doch jetzt wieder anders und ich wünsche euch Gottes Gnade und seinen Frieden in dieser Situation. Ich habe was Schönes für euch. Ich wollte euch erzählen von meinem letzten Urlaub. Nein, vom vorletzten. Als noch von Corona überhaupt keine Rede war. Da waren wir in Frankreich, im Norden, erst in der Normandie. Und auf dem Rückweg haben wir die Kathedrale von Chartres angeguckt. Manche von euch kennen die vielleicht, also gehört hat man sicher schon mal. Ist unglaublich, weil das ist ein ganz kleiner Ort eigentlich, ne? Also ich würde sagen von Schätzung vielleicht 3.000, 4.000 Einwohner, mit einer riesigen Kathedrale. Also wenn man schon von der Autobahn daher auf diesen Ort zufährt, vielleicht sind es auch 5.000 Einwohner, aber keine großen Gebäude, dann ist diese Kathedrale, sieht man von Weitem schon, wie die da wie so ein Fels in der Brandung aufragt. Was für ein Hoffnungsbild. War ein Pilgerziel schon seit dem Mittelalter. Berühmt geworden ist die Kathedrale aber vor allem wegen ihrem Fußboden, den man sonst nur mit Füßen tritt. Das ganze hintere Drittel, über das hinterste Drittel mehr hinaus, gibt es ein riesiges Labyrinth. Das haben manche bestimmt von euch schon gesehen. Herbert hat ein Bild von uns, erstmal ein Foto. Genau. So sieht das aus, dieses Labyrinth. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen als Grafik. Ne? Wird immer wieder verwendet. Das Problem war, als wir da reinkamen, sah es nicht so aus. Weil es eben, wie gesagt, über einen Großteil der Kirche einnimmt. Bei großen Gottesdiensten wird das mit Stühlen vollgestellt. Und so war auch, dass die Hälfte von diesem Labyrinth stand Stühle drauf. Silke hat sich furchtbar geärgert, weil man es natürlich nicht knipsen konnte. Ich habe gesagt, ach, ist doch eigentlich egal, weil selbst so hätte man es eigentlich nicht knipsen können. Weil es gibt keinen erhöhten Ort, also in dem hinteren Bereich keine Empore, gibt es glaube ich gar nicht. Und im hinteren Bereich gibt es keinen Ort, also der Fotograf muss hier schon eine große Leiter in die Kirche geschleppt haben, um das überhaupt so zu knipsen. Ja. Und ich habe mir dann gedacht, vielleicht ist das so gewollt gewesen. Ja? Man sollte nicht den Überblick haben, wie das verläuft. Wenn Pilger in die Kirche kamen, dann sollten sie diesen Gang, der da gleich beginnt, am Eingang quasi, reingehen und sie sollten eben nicht sehen, wie der Gang, wie die Wege verlaufen, wie von oben drauf gucken, guck mal, wo geht's denn lang. Und tatsächlich habe ich mich schlau gemacht, dass so das gewesen ist, dass Pilger, das war eben eine Pilgerkirche, weil es da auch eine Reliquie gab, ein Stück von dem Mantel der Mutter Maria, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, egal, ich will jetzt nicht lästerlich über Katholiken sagen, Entschuldigung. Aber zu Reliquien fällt mir leider nicht viel Gutes ein, aber ist egal. Aber es hat ja Menschen angezogen. Menschen haben sich bewusst auf den Weg gemacht und das ist gut. Und dann sind sie dieses Labyrinth abgeschritten. 294 Meter ist es lang. Also nachdem sie schon lange Wege hinter sich hatten und in der Kirche eigentlich am Ziel waren, sind sie diese 294 Meter abgeschritten. Oder man sagt, dass viele sogar auf Knien gerutscht sind. Und ich finde, das ist ein Bild für unser Leben. So ein Labyrinth, ein Bild für unser Leben, ein Bild für unseren Lebensweg. Und da passt das eigentlich mit diesen Stühlen, die drauf stehen, weil auf unserem Lebensweg, da haben wir eben auch keinen Überblick, wie der Weg verläuft. Und manchmal ist dieser Weg auch ganz schön verstellt und der Blick auch verstellt. Nicht durch Stühle natürlich im Leben, sondern durch andere Dinge, die uns den Blick verstellen. Und wir nicht wissen, wie geht es denn jetzt weiter? Und so verstehe ich den Psalm, und der soll uns jetzt durch die Predigt leiten, den wir am Anfang, Sigmund mit euch gelesen hat, als solche Worte des Lebens, Worte, die wie eine Bitte sind um das Weggeleit von Gott. Und da heißt es dann am Anfang des Psalms, zeige mir deine Wege und führe mich deine Steige. Und Steige, an der Übersetzung sagen Pfade, ist ein Wort für enge Wegstrecken, schwierige Wegstrecken. Und dass wir so bitten, Gott, zeige mir deine Wege. Also zeige mir deine Pläne mit mir, zeige mir den Weg zu dir. Und dafür steht die Mitte von diesem Labyrinth. Ne? Die Mitte, dass der Ort, wo ja, wir bei Gott sind. Das Ziel meines Lebens ist, Gott näher zu kommen. Oder zugleich aber auch mir selbst näher zu kommen, meine Mitte zu finden. Ne? Menschen, die dieses Labyrinth wird auch benutzt von Menschen, die mit Gott gar nicht so viel am Hut haben, vielleicht eher so esoterisch drauf sind, aber die das meditieren. Aber das ist ja erstmal gut, dass sie auf der Suche sind, ihre Mitte zu finden, inneren Frieden zu finden. Aber letztlich kann ihnen nur Gott schenken. Aber es ist gut, dass Menschen sich auf den Weg machen. Okay. Und so können wir innerlich diesen Weg abgehen und im Blick unseren eigenen Lebensweg nehmen. Ja. Aber so wird mancher einwenden, wenn ich auf mein Leben gucke, dann ist das doch nicht so einfach, einfach den Weg abschreiten. Sondern da gibt es doch viele Wege. Da gibt es doch viele Wegentscheidungen. Vielleicht auch viele Irrwege im Sinne von Fehlentscheidungen, ja, die ich in meinem Leben treffe. Und da müssen wir unterscheiden zwischen einem solchen Labyrinth und einem Irrgarten. Da hat Herbert auch noch ein Bild für uns. Sowas kennt er, glaube ich, auch alle aus so Rätselzeitschriften, ne, oder auch bei normalen Zeitschriften, wo man irgendwo einen Eingang findet und dann geht's los. Sucht man seinen Weg, plötzlich gabelt er sich, welchen Weg nehme ich, links oder rechts, und plötzlich Sackgasse. Das wird eigentlich sprachlich unterschieden. Ein Labyrinth und ein Irrgarten. Heute geht das alles durcheinander. Ne? Wir haben ja viele Maislabyrinthe inzwischen. Ne? Da wird so in den Maisfeldern was sowas reingefräst oder die Pflanzen weggerissen, die da. Und das hat man einen wunderbaren Irrgarten, wo auch Kinder Spaß haben drin, sich zu verirren und zu verlaufen. Und das, früher hat man das mit vielen Hecken gemacht. Es gibt wunderbare Irrgärten in großen Parkanlagen. Ja, der Unterschied ist, ein Irrgarten hat viele Wege und eben auch solche Sackgassenwege, Wege, die einfach plötzlich enden an der Mauer. Ein Labyrinth im klassischen Sinne hat nur einen Weg. Es gibt da zwar auch manchmal Abzweigungen, aber im Grunde ist es der eine Weg, der letztlich, zwar es gibt Umwege, aber letztlich führt es zu einem Ziel. Das wird sprachlich unterschieden. Und jetzt können wir sagen, ist unser Leben dann nicht eher ein Irrgarten als ein Labyrinth, indem ich tatsächlich in diesem Irrgarten den Überblick verliere, nicht nur, sondern indem ich mich auch verlieren kann. Ich glaube, in vielen Situationen kommt uns das so vor, oder? Nicht nur in Corona-Zeiten. Wenn ich in einer schwierigen Entscheidung stecke, wenn ich eine schmerzvolle Erfahrung mache, wenn ich in eine Situation komme, da stehe ich vor einer Mauer und ich weiß nicht weiter. Sackgasse. Aber wenn wir jetzt jeder und jede von uns auf sein Leben zurückblickt, dann gibt es doch nur einen Weg. Es gibt nur einen Weg. Dein Weg ist nur der eine Weg, den du gegangen bist. Ja, und nicht viele. Natürlich kann ich in einer beruflichen Krise sagen, ah, ich hätte mal Lokführer werden sollen. Aber bist du nicht? Ja? Es gab vielleicht irgendwann die Entscheidung, nicht wirklich, also, aber ich habe ja tatsächlich, ja, natürlich hat man nachgedacht, aber du hast dich ja nicht entschieden, Lokführer zu werden, bist du nicht. Ich kann auf meine Frau gucken und sagen, nee, besser nicht sagen, hätte ich mal die Rita geheiratet. Es gibt keine Rita. Sie hat mich gestern gefragt, als wir das aufgenommen haben, vorgestern, wer ist denn Rita? Natürlich gibt es keine Rita. Da hätte ich keinen Namen genommen, wenn es. Ja. Aber mein Sohn hat wirklich mal gefragt, wenn du jetzt eine andere Frau geheiratet hättest, dann wäre ich dann ein anderer gewesen? Dann hätte ich gesagt, habe ich gesagt, nein, dann hätte es sich nicht gegeben. Ja, so ist es, dann hätte es sich nicht gegeben, Punkt. Vielleicht hätte es dann auch Kinder gegeben, ne? Aber das wäre nicht mein Sohn gewesen. Das wäre für ihn, also die Vorstellung, andere Haarfarbe zu haben, das wäre okay, aber nein, das hatte ich nicht gegeben, ist nicht. Ja. Ich kann mir das vielleicht ausmalen, aber es ist Schwachsinn. Die Alternative hat es nicht gegeben. Und natürlich kann ich in meinem Leben Entscheidungen, wenn ich sie als Fehlentscheidung einschätze, revidieren. Und das ist im echten Leben nicht sehr komisch, sondern oft mit großen Mühen und vielen Schmerzen verbunden, gerade wenn es um Beziehungen geht. Ja, aber selbst wenn ich das tue, eine Entscheidung revidiere und eine neue Entscheidung treffe, ja, es ist dann mein Weg. Ja, selbst wenn ich ein Stück meines Lebens sage, das war jetzt irgendwie eine falsche Entscheidung, aber es ist mein Weg gewesen. Und darum würde ich behaupten, es gibt im Leben nicht den Irrgarten, sondern das Labyrinth. Mit seinen Umwegen. Ja. Und wenn ich tatsächlich nur so gucke und sage, hätte ich mal da den Weg gegangen, ja, dann ist das eher schwierig, weil dann hindert es mich, nach vorne zu gucken. Wenn ich nur zurückgucke und sage, was wäre, wenn ich da anders gegangen wäre. Sondern ich geht darum, dass wir mit Gott zusammen auf den Weg gucken. Und bei allen Entscheidungen, die es im Leben gibt, und äußerlich gibt es viele Wege, aber da ist gut, wenn ich mit diesem Psalm bitten kann, Herr, leite mich in deiner Wahrheit. Denn oft kann ich nicht ermessen, ob eine Entscheidung, die ich treffe, mich Gott näher bringt oder mir dazu hilft, dass ich im Frieden mit mir selbst und anderen lebe. Aber ich darf darauf vertrauen, so wie es der Psalm im nächsten Vers sagt, du bist Gott, der mir hilft. Täglich warte ich auf dich. Ja. Und dann ist es auch gut, wenn ich das auch tue. Ich das ausspreche und auch tue. Das heißt, dass ich immer wieder nach seinem Willen frage. Ja. Das gelingt mir nicht immer, natürlich nicht. Da ist eben manches, was mir den Blick verstellt. Und das ist zum Beispiel meine eigene Bequemlichkeit. Ja. Die mich immer wieder fragen lässt, Gott, was willst du? Aber wenn ich grundsätzlich so lebe im Vertrauen auf ihn, im Glauben an ihn, dann kann ich sagen, geistlich gesehen gibt es keine Sackgassen. Geistlich gesehen gibt es keine Sackgassen, sondern nur Abwege und Umwege auf meinem Weg zu Gott und auf Gottes Weg mit mir. Und darum ist schön, Herbert, wenn du das Bild jetzt wegnimmst, weil es geistlich nicht unser Weg ist, sondern jetzt gucken wir jetzt auf das Labyrinth nochmal. Da habe ich jetzt eine andere Grafik, die wirklich drauf schaut. Ja? Dann ist es der eine Weg, den Gott mit mir geht und er geht die Umwege mit. Es stellt also sowas wie einen inneren Weg dar. Einen Weg mit Gott. Dein Weg hin zu seinem Frieden. Und wenn wir da drauf gucken, dann wird deutlich, gibt es Wegstrecken? Und zunächst geht der Weg ja relativ gut auf die Mitte zu. Dann gibt es mal so eine Kurve. Und dann kommt dieser Weg Gott sehr nah, die Mitte. Ja. Versucht man mit allen Augen mal zu verfolgen. Und so gibt es Phasen in unserem Leben, da fühle ich mich Gott sehr nah. Da bin ich mit mir selbst ganz im Reinen. Und dann aber passiert anderes. Geht der Weg weiter und da gibt es Kehren, warum auch immer, was da war. Und dann führt mich der Weg weg. Da gibt es immer wieder Abwege, wo ich im Rückblick merke, da bin ich nicht mit mir im Reinen oder mit Gott. Das können Kleinigkeiten, und da ist Umkehr angesagt. Das können Kleines sein, wo ich merke, ich muss mich entschuldigen bei jemand. Oder aber es gibt ja noch viel mehr Abwege, ne? Der Weg führt ein Stück doch weg. Ja. Das sind Wegstrecken, wo ich merke, manchmal erst viel später, da habe ich viel zu lange um mich selbst gekreist. Da hat sich alles um mein Fortkommen gedreht. Da habe ich mich in meinen Sorgen verloren. Habe Gott aus dem Blick verloren. Oder Es gibt sogar Momente, da wende ich mich bewusst durch mein Denken, mein Reden, mein Tun von Gott ab oder dem, was er mit mir möchte. Und so führt dieser Weg tatsächlich ganz schön weit weg wieder von der Mitte. Weil es gibt solche Abschnitte im Leben. Es gibt auch äußere Erfahrungen, wo nicht ich sozusagen mich tätig abgewandt habe, sondern wo es die Umstände sind, die mir das Gefühl geben, ich bin weit weg von Gott. Ja? Es sind schwere Erfahrungen. Und es sind diese Momente, wo ich vor so einer Mauer stehe, ne? Diese schwarzen, dicken, so richtig dicke Balken. Und ich weiß, wie es weitergeht. Und da braucht es diesen Glaubensschritt. In solchen Momenten, wo diese dicken, schwarzen Dinger sind, wo ich da stehe, da braucht es diesen Glaubensschritt zu sagen, der Herr ist gut und gerecht. Ja, so heißt es im Psalm. Und das wirklich zu bekennen und sagen, Gott, du bist gut und gerecht. Das will ich glauben, auch wenn meine Erfahrung im Moment eine andere ist. Und dann geht der Vers weiter. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Viele Verse in diesem Psalm sind nette Konfirmationssprüche. Ich habe eben auch bei den Jugendkommen manche davon verwendet, nochmal für die Urkunden. Schöne Zusagen. Dieses ist kein schöner Vers, weil es geht weiter, der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Aber das ist Teil von dem Psalm. Und es ist Teil geistlicher Wahrheit, dass ich es Momente gibt, selbst wo ich das Gefühl habe, es sind die äußeren Umstände, die mich so weit weggebracht haben, aber doch zu erkennen, aber ich liege vielleicht falsch. Zu erkennen, dass nicht einfach nur eine kleine Kehre, wo es einfach darum geht, ein Verhalten zu ändern, sondern wo ich erkenne, ich bin zu weit von Gott weg. Und wo ich erkenne und dann auch hoffentlich bekenne, ja, ich laufe auf Wegen, die nicht in Gottes Sinn sind, die mich von ihm wegführen. Und die Frage ist, bin ich dann bereit, das einzugestehen und umzukehren, mich bewusst ihm zuzuwenden? Ja? Oder selbst wenn ich es sind die Umstände, die mich weggebracht haben, weil zu sagen, aber ich will mich bewusst Gott zuwenden der Situation. Nicht nur klagend, auch das darf mal sein, aber auch eine Klage ist sich Gott zuzuwenden. Und bin ich bereit, wenn ich in der Situation stecke, mich auch Menschen zuzuwenden? Menschen, die vielleicht tatsächlich auch da drin stecken. Ja. Und selbst wenn ich da irgendwo mich sehr nah fühle, ne, habe ich die Ahnen noch im Blick, die da irgendwo außen sind. Ja. Und dann, und das ist die letzte Phase, aber das ist jetzt keine zeitliche Reihenfolge, sondern das ist tatsächlich immer wieder ein Hin und Her im Leben. Das sind diese großen Kehren. Und manchmal ist das ermüdend, oder? Wenn ich merke, ich komme nicht stetig Gott immer näher und alles wird immer besser. Weder mit meinem geistlichen Leben noch mit meinem sonstigen. Sondern es gibt dieses Auf und Ab, es gibt dieses ständige Hin und Her. Ne? Und ich bin es irgendwann leid und bin müde. Ja? Und bin vielleicht manchmal erst auch überdrüssig. Manchmal denke ich, Gott müsste auch uns überdrüssig haben, dass wir Menschen immer auch diese Schwankungen haben in unseren Gefühlen und in unserem Verhalten. Aber es ist tatsächlich dieses Leben. Und dann fehlt mir der Überblick und vieles scheint so sinnlos und unsicher. Wie soll das gehen und wo soll es hingehen? Solche Gedanken können einem kommen, wenn man so ein Labyrinth meditiert. Und ich möchte euch einladen, das tatsächlich zu tun, darüber noch nachzudenken. An welchem Punkt bist du gerade und wo fühlst du dich so? Ich möchte euch noch was sagen, aber für dieses letzte Moment mit diesen vielen Kehren. Wisst ihr, was mir da hilft? Ist, mir jetzt vorzustellen, dieser Weg ist nicht einfach auf einer Ebene wie in dieser Kirche, sondern das ist im Grunde ein Weg in den Bergen. Und das in der Mitte ist die Bergspitze. Dieses Bild finde ich natürlich total super, weil ich so gerne wandere. Wenn Leute von euch jetzt nicht so gerne wandern, dann ist es nicht gerade euer Bild. Aber mir hilft das sehr. Ja? Denn in Bergen habe ich es ganz oft erlebt, da geht man auch solche Kehren. Und man hat manchmal das Gefühl, ne, du, jetzt rennst du wieder denselben Weg zurück. Und es ist mühsam. Ne? Und jetzt wieder noch die nächste Serpentine und wieder eine Kehre. Und dann gehst du so ein paar Kehren und dann kommt plötzlich der Blick frei, weil die Bäume aufhören. Und wir gucken nach unten und denken, boah, was haben wir geschafft, oder? Das war ein mühsamer Weg, aber diese Kehren, sie haben Sinn gemacht. Warum? Sie haben uns höher gebracht, nicht mühsam so, sondern in diesen Kehren haben wir Höhe gewonnen und kommen unserem Ziel näher. Und erst im Rückblick sehen wir, es war nicht nur einfach anstrengend, es hat echt was gebracht und wir sind schon fast oben. Und wir können zurückblicken und haben einen wunderbaren Ausblick. Ja. Und so ist das nicht immer übertragbar, aber ein Stück übertragbar, dass manchmal diese Kehren und auch manche Umwege im Rückblick Sinn machen. Nicht alle. Manchmal muss ich auch sagen, nee, war Mist. Aber ich bin umgekehrt, ich habe es erkannt. Aber der Sinn ist, dass in all den Auf und Abs meines Lebens oder manchmal auch das Hin und Her, das Ziel ist, dass Gott mir einen Weg zu sich weist. Und ich wünsche euch, dass ihr mit dem Vers 10 aus dem Psalm irgendwann im Rückblick auf euer Leben sagen könnt, die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Ja? Ich glaube, so ein Vers kann man erst sagen, wenn man viele Jahre seines Lebens hinter sich hat. Ja? Und vielleicht auch manche schwere Wegstrecke schon durch hat, aber sagt, aber Gott war da. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Und das gilt. Und das schließt die schweren Wegstrecken ein. Wenn ich sagen kann, ja, aber ich habe Gott erlebt. Seine Wegweisung war da. Denn, und das ist der letzte Gedanke, dieser Bund, den ich halten soll, den schließt Gott mit uns. Und dieser Bund, den ich halten soll, ich soll nur daran festhalten, geschlossen wird er von Gott durch Jesus Christus. Und er wird dadurch geschlossen, dass Gott zu uns kommt. Er sitzt nicht irgendwo da oben, wenn das jetzt bei dem Bild des Berges bleibt, auf der Bergspitze und wartet, dass wir endlich ankommen und es geschafft haben und hecheln in der Zunge und sagen, ich bin doch irgendwie angekommen. Sondern in Jesus sagt Gott uns, ich bin der Weg. Ja? Das heißt, Gott ist nicht da in der Mitte und oben, sondern er ist da und da und da und da und da und da. Er ist der Weg. Er ist da. Auf jeder Wegetappe. Auf jeder. Er ist der Weg. Er ist da. So selbstverständlich wie der Weg unter unseren Füßen. Und er trägt. Er trägt durch Schweres hindurch. Und er ist durch seinen Geist immer auch der, der sagt, wo da diese Mauer ist, zu sagen, hey, Umkehr. Es geht weiter. Aber vielleicht ein anderer Weg. Guck mal da. Aber er ist da. Und da, wo ich in diesem Bund einstimme, da kann ich das erleben. Manchmal scheint es mir weit weg, aber ich darf vertrauen darauf, du bist nicht allein. Er ist da. Das Ziel dauert vielleicht noch ein bisschen, aber sein Weg führt an ein gutes Ziel, auf das Ziel, in seiner Nähe zu sein. Jetzt schon, immer wieder auch spürbar und erst recht dann, wenn wir am Ziel unseres Lebens sind. Aber er ist schon jetzt mit uns unterwegs. Und darauf dürfen wir vertrauen. Das dürfen wir glauben. Amen.